Im Studio ist Ann-Christin Schenten. Es ist keine neue Nachricht, wenn ich Ihnen erzähle, dass es langsam einem Sechser im Lotto gleicht, eine bezahlbare Wohnung in Berlin zu finden. Der alte rot-grün-rote Senat, der wollte das mit Bauen, Bauen, Bauen lösen und hatte sich deshalb zum Ziel gesetzt, jedes Jahr 20.000 neue Wohnungen zu bauen, was am Ende nicht ganz aufging. Dann ist die Frage, kann der neue schwarz-rote Senat das besser machen? Bausenator Gebler hat heute sein jüngstes Projekt vorgestellt an der Grenze zwischen Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf. Und unsere Landespolitikreporterin Franziska Hoppen hat zugehört.
Die Sitzung war kurz, die Sache war klar. Der Berliner Senat hat die Änderung des Flächennutzungsplans für das städtische Stück Land in Marienfelde beschlossen und damit den Weg für das Wohnquartier Mariengrün geebnet. Bausenator Gebler von der SPD ist zufrieden.
350 Haushalte können an dieser Stelle dann ein neues Zuhause erhalten, wenn der Bezirk den Bebauungsplan dann fertig aufgestellt hat. Und davon wären 50% preisgebundenes Wohnen, also Sozialwohnungen sein.
Daneben gibt es eine Schule auf dem Gelände und einen Wald. Eine Kita soll auch noch entstehen. Baubeginn 2026 voraussichtlich. Die landeseigene DGWO wird das Projekt umsetzen. Doch 340 Wohnungen, ist das für die schwarz-rote Regierungskoalition nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Im Koalitionsvertrag ist immerhin vereinbart:
Wir bekennen uns grundsätzlich zum Neubauziel von durchschnittlich bis zu 20.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Davon bis zu 5.000 Sozialwohnungen.
Wie viele davon schon fertiggestellt sind, kann Bausenator Gebler nicht sagen.
Für dieses Jahr kann ich Ihnen noch keine Zahlen nennen. Wir haben jetzt August und die Statistik läuft da immer etwas hinterher.
Klar ist nur, die 20.000 wird Schwarz-Rot in diesem Jahr nicht mehr schaffen. Gestiegene Baukosten und Fachkräftemangel erschweren das Bauen. Und trotzdem findet Gebler die Bilanz von Schwarz-Rot bislang gut. Da war die Verdopplung der Förderung für den Bau von Sozialwohnungen, der verlängerte Kündigungsschutz für Mieter, deren Wohnungen in Eigentum umgewandelt werden sollen, oder der Rahmenplan für das große Wohnquartierbuch am Sandhaus und nun das Wohnquartier Mariengrün. Der Berliner Mieterverein hingegen sieht keinen Grund zu feiern.
Nun kann der Senat ja nicht mit einem Bauvorhaben die ganzen Probleme lösen. Das ist klar. Was wir aber sehen, ist, dass viel zu wenig geförderter Wohnraum errichtet wird und dabei eben auch am Bedarf vorbei errichtet wird. Im Moment gelten Wohnungen auch als Sozialwohnungen, die für 11,50 Euro Einstiegsmiete pro Quadratmeter vermietet werden sollen. Also wer kann sich das leisten?
Sagt Geschäftsführerin Ulrike Hamann und fordert endlich einen Wohnraumbedarfsbericht. So oder so, der Senat müsste noch viel mehr in den kommunalen Wohnungsbau investieren, als er es derzeit tut, sagt Katalin Genburg, Sprecherin für Stadtentwicklung bei den Linken.
Um wirklich handlungsfähig zu werden und soziale Wohnungen bauen zu können, braucht es eben Wohnungsbau in Eigenregie. Dann könnten wir auch selber bauen, wären unabhängig von globalen Lieferketten, könnten schnell ökologisch und gut und bezahlbar bauen in der Region.
Warum etwa nicht 100% Sozialwohnungen bei den Landeseigenen? Das steht nicht auf Geblers Agenda. Er verweist stattdessen auf rund 40 Projekte, die der Senat in den kommenden Jahren angehen will. Insgesamt rund 30.000 Wohnungen. Wie viel davon dann inwiefern mietgebunden ist, das ist offen.
Mehr Wohnungen gegen die Mietenkrise, das ist zumindest das Vorhaben auch des neuen Senats. Doch wie viele Wohnungen realisiert werden können, das ist noch nicht klar. Franziska Hoppen aus unserer Redaktion für Landespolitik hatte die Einzelheiten. Brandenburg will bis 2045 klimaneutral werden. Ein Ziel, das mit den aktuellen Plänen nicht zu erreichen sei, sagt die Brandenburger Linke. Und hat deshalb jetzt ein Klimaschutzgesetz gefordert, um Maßnahmen schneller voranzubringen. Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion in Brandenburg.
Ohne ein Gesetz bleibe ein bloßer Klimaplan ein Papiertiger. Es brauche Verbindlichkeit, sagte der umweltpolitische Sprecher der Linke-Fraktion Thomas Domriss. Nur das gebe die Möglichkeit, die gesetzlichen Vorgaben auch gerichtlich einzufordern. Die Landesregierung stelle außerdem bisher nicht ausreichend Geld zur Verfügung, um Maßnahmen umzusetzen, die zu Klimaneutralität bis 2045 führen würden. Brandenburgs Linke schlägt dafür die Bildung eines Sondervermögens von jährlich 500 Millionen Euro vor. Die Summe hatte ein Gutachten genannt, das im Auftrag des Umweltministeriums im Frühjahr schon Vorschläge aufgezeigt hatte, um die Klimaschutzziele in Brandenburg zu erreichen. Die Maßnahmen im Brandenburger Klimaplan müssten zudem daraufhin geprüft werden, wie sehr sie die Bürger belasten würden und ob diese dafür an anderen Stellen entlastet werden können.
Nico Hecht war das zu den Forderungen der Brandenburger Linken nach einem Klimaschutzgesetz. Und in Brandenburg gibt es auch vielerorts zu wenige Ärztinnen und Ärzte. Einige von ihnen fürchten jetzt um ihre Selbstbestimmung, denn bisher konnten sie sich ihren Arbeitsort selbst aussuchen, also frei bestimmen, wo sie arbeiten. Jetzt gibt es aber Streit zwischen den Kassenärzten und dem Gesundheitsministerium in Potsdam. Denn das will mitreden, wenn es um die Frage geht, wo sich Ärztinnen und Ärzte niederlassen. Das ist ein Dilemma. Sabine Löprig hat eine Arztpraxis in Lübben besucht.
Hallo, guten Morgen. Wollen wir heute U8 machen?
Vorsorgeuntersuchungen für Kinder unterschiedlicher Altersstufen stehen heute in der Praxis von Kinderärztin Ines Schönfelder in Lübben auf dem Programm. Und die Medizinerinnen und ihre Mitarbeiterinnen haben auch an diesem Tag mitten in den Sommerferien gut zu tun.
Die Decke ist dünn. Wir vertreten uns gegenseitig, aber wenn das manchmal nicht funktioniert, dann wird es schon schwierig. Wir haben viele Kollegen in Südbrandenburg, also auch in Lucke und in Golzen, verloren. Die Praxen wurden nicht nachbesetzt, sodass wir also hier in Lübben für ein ganz großes Gebiet zuständig sind.
Dem Thema Ärztemangel in Brandenburgs kleineren Städten und im ländlichen Raum versuchen Gesundheitsministerium, Kommunen und Kreise und Kassenärztliche Vereinigung seit Jahren beizukommen. Momentan sind rund 500 der insgesamt 4.800 Arztsitze im Land unbesetzt. Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher sieht die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen dabei als Problem. Nicht ihr Ministerium regelt die Zuteilung ambulanter Ärzte in die Regionen, sondern ein Zulassungsausschuss mit Vertretern von Ärzten und Kassen. Nonnemacher schlägt vor, das zu ändern, im Rahmen einer Regionalplanung stationäre und ambulante Angebote zu verzahnen. Kritik kommt von der Kassenärztlichen Vereinigung, Vorsitzende Katrin Steiniger.
Wir sind Freiberufler hier vor Ort und Freiberufler kann man leider nicht irgendwohin zwingen. Im Gegenteil, man muss dann einfach die Rahmenbedingungen so attraktiv wie möglich machen. Und auf der anderen Ebene ist es natürlich die Finanzierung, die Ausfinanzierung der Leistung.
Dass die Rahmenbedingungen für junge Mediziner im Berlin-fernen Raum attraktiver werden müssten, das sagt auch die Lübbener Kinderärztin Ines Schönfelder. Sie setzt dabei auch auf die medizinischen Versorgungszentren. Ein solches ist jetzt in Lübben im Aufbau.
Also, dass sie einfach dort arbeiten gehen, untergebracht sind und sich nicht um so Nebensächlichkeiten wie ich als Niedergelassene sich einfach sorgen müssen. Ne?
Den Ärzten in Brandenburg geht es um ihre Selbstbestimmung. Gleichzeitig will das Gesundheitsministerium in Potsdam etwas gegen den Ärztemangel im Land tun und mitbestimmen, wo Ärztinnen und Ärzte arbeiten. Das war der Beitrag von Sabine Löprig. Und wir bleiben in Brandenburg. Ja, dieser Sommer, der ist sehr durchwachsen. Und wer gerade Urlaub in Brandenburg macht, der wird sich wahrscheinlich wärmere Tage wünschen. Aber wie fühlt sich eigentlich dieser Sommer für die an, deren wirtschaftliche Existenz Jahr um Jahr vom Wetter abhängt? Die Landwirte aus Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fleming, die haben heute eine Zwischenbilanz der Kartoffel-, Sonnenblumen- und Getreideernte gezogen. Und mit dem Wetter kommt da scheinbar jede Pflanze anders zurecht, sagt Lisa Steger.
Benny Hecht vom Kreisbauernverband Teltow-Fleming zieht die Stirn in Falten. Über Wochen konnten er und seine Kollegen nicht aufs Feld, konnten nicht ernten, nicht dreschen. Immer regnete es und das, was geerntet wurde, brachte nicht so viel ein wie zuvor geschätzt. Benny Hecht.
Für die Ernte vom Getreide hat es zur Folge, dass wir nicht zum richtigen Zeitpunkt ernten können. Wir haben zum Teil Qualitätseinbußen durch Schimmelpilzbefall, weil das Getreide ständig feucht wird, es trocknet nicht mehr ab. Und somit haben wir auch deutliche Einbußen zum einen in den Erträgen und in der Qualität des Getreides.
So ist das Getreide zum Teil zu nass, um Backmehl daraus zu machen. Und es muss als Tierfutter verwertet werden. Doch nicht alle Bauern haben Nachteile. Die Dürrejahre seit 2019 waren viel schlimmer, sagt Jens Schreinicke vom Kreisbauernverband Potsdam-Mittelmark. Es kommt eben immer darauf an.
Zum Beispiel für die Kartoffeln, für die Sonnenblumen und für den Mais ist diese feuchte Witterung natürlich vorteilhaft. Die Trockenphasen im Frühsommer konnte der Mais in seiner Jugendentwicklung relativ gut überstehen. Und der ist jetzt in der Phase, er hat Kolben angesetzt, dort werden Körner ausgebildet. Und da hat er jetzt genügend Wasser zur Verfügung, um dort ordentliche Erträge nachher zu bringen.
Insgesamt könnte es weniger Getreide geben als im letzten Jahr. Doch die Verbraucher werden es an den Preisen nicht merken, ist Schreinicke sicher.
Die Preise in den Kaufhallen die werden eigentlich maßgeblich durch den Weltmarkt bestimmen. Das heißt, alles, was sich auf dem Weltmarkt so abspielt, bestimmt den Preis an den internationalen Märkten. Und somit richtet sich dann auch der Preis an der Kaufhalle nach diesen Preisen. Unabhängig davon, wie gut, wie viel, wie toll wir geerntet haben, die Preise werden auf dem Weltmarkt gebildet.
Was die Bauern heute sagen, ist eine Momentaufnahme, denn der Sommer ist ja noch nicht vorbei. Für die nächsten Wochen hat Benny Hecht klare Wünsche an den Wettergott.
Also wenn ich es mir wünschen kann, würde ich sagen, jetzt noch 14 Tage Sonne mit 25 Grad, ein leichter Wind. Und dann ist auch die Getreideernte abgeschlossen und die anderen Kulturen können wachsen.
Und so sieht es auch Jens Schreinicke.
25, 28 Grad, ein lauer Wind, das ist das Beste, was uns jetzt demnächst passieren kann.
Privat ist den beiden Männern das Wetter egal. Denn am Badesee liegen können sie als Bauern sowieso nicht.
Lisa Steger war das über die ersten Ernteergebnisse aus Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fleming. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.